Politik und Kommunikation. Der Podcast.
Die paneuropäische Partei Volt hat bei den EU-Wahlen einen bemerkenswerten Erfolg erzielt und 5 Sitze gewonnen. 3 davon in Deutschland. Mit einer maßgeschneiderten Wahlkampfstrategie ist es der jungen Partei gelungen, sich als feste Größe bei Europawahlen zu etablieren. Doch was plant Volt mit dieser neu gewonnenen Stärke? Und wie sehen die bundespolitischen Ambitionen der Partei aus? Um diese Fragen zu beantworten und Einblicke in die Strategie und Zukunftspläne von Volt zu gewinnen, begrüßen wir heute Damian Böselager.
Guten Morgen.
Damian Böselager war Spitzenkandidat bei der Europawahl und ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Politik und Kommunikation. Ich bin Judith Schech, Redakteurin bei Politik und Kommunikation und freue mich, Sie heute vom Kommunikationskongress in Berlin zu begrüßen. Herr Böselager, inwiefern unterscheidet sich Volts Wahlkampf von dem traditioneller Parteien?
Ja, ich glaube, da muss man sich erstmal die Größe des Teams anschauen. Ich meine, wir sind ja wirklich noch eine sehr junge und sehr kleine Partei. Erst 2017 gegründet und erst bei der 2019er Wahl da mit einem Abgeordneten ins Europaparlament gezogen und jetzt eben dann in verschiedenen Städten und so aktiv und auch schon gewählt und auch schon ein paar Stadtregierungen, sind wir sehr stolz drauf. Und jetzt dieser Wahlkampf, der war überhaupt in erster Linie mal ein Wahlkampf. Ich glaube, die anderen Parteien haben es größtenteils vermieden, einen aktiven Wahlkampf zu fahren. Also zum Beispiel, wenn man sich die CDU, CSU anschaut, die haben eigentlich einfach drauf gebaut, dass die Ampel so unbeliebt ist und haben gar keinen Europawahlkampf gemacht. Die FDP hat einen gemacht, sehr personenfokussiert, aber zumindest aktiv. Das fand ich gut. Und die Grünen, ich fand, das war irgendwie... Ich weiß nicht so, ich könnte heute nicht mehr sagen, was die Message hinter dem Wahlkampf der Grünen war. Es ist für mich schwer zu fassen. Und dann gab es halt viel so Anti-Zeug von der AfD. Ja. Und ich glaube, da sind wir halt irgendwie ganz positiv aufgefallen, sehr digital, bisschen witziger vielleicht, bisschen polarisierend.
Wie groß war Ihr Wahlkampfteam?
Da sind, glaube ich, jetzt lüge ich wahrscheinlich, aber ich würde sagen, es waren 4 oder 5 Festangestellte und dann nochmal so 10 Freiwillige, die dann da geholfen haben.
Und wie hat Ihre Partei es geschafft, die Zielgruppe so effektiv anzusprechen, um 5 Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen?
Genau, also wir haben ja 3 aus Deutschland gewonnen und 2 aus den Niederlanden. Das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit, die andere nicht haben. Wir haben ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm, sozusagen ein gemeinsames Branding über Europa hinweg gehabt. Ich hätte mir noch Abgeordnete aus Spanien und Italien und Rumänien und so gewünscht. Portugal war auch richtig stark am Start. Das hilft natürlich, wenn man sich so ein bisschen auch absprechen kann. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wie gesagt, in erster Nachricht hatten wir halt überhaupt die Ambition, irgendjemanden anzusprechen und dann haben wir uns halt sehr klar auch auf eine gewisse Zielgruppe fokussiert und es hilft uns sicher auch, dass viele Parteien gerade entweder durch die Regierung oder durch einen schwachen Parteichef geschwächt sind. Ja.
Und welche Rolle spielte die digitale Strategie in Ihrem Wahlkampf?
Das war wichtig. Nein, also klar, wir haben auf jeden Fall einen großen Fokus auf den digitalen Wahlkampf gelegt.
Welche Mittel haben Sie da vor allen Dingen genutzt oder welche Kanäle?
Also TikTok, Instagram, bisschen LinkedIn mache ich auch immer mit. Aber ich würde sagen, Instagram war der Fokus. Ja. Und dann gibt's immer noch mal so ein bisschen YouTube und Twitch. Aber ja, also ich würde sagen, so Instagram war schon so das Wichtigste mit TikTok vielleicht, ja.
Was haben Sie auf Twitch gemacht? Ich glaube, das ist es gab mal einen Abgeordneten von der FDP im Bundestag, der einen Twitch-Kanal hatte, aber ansonsten habe ich das bei Parteien noch nie gehört.
Ja, es gibt immer wieder, also dass man irgendwie so zum Game irgendwo eingeladen wird bei irgendeinem Twitcher. Ich glaube, also ich habe es persönlich jetzt diesmal nicht gemacht. Obwohl ich sehr, sehr gerne N64 spiele, aber es kennt keinen Arsch mehr. Also egal, es ist wirklich ein Problem. Wenn ich jetzt Nintendo 64 sage, dann oute ich mich als 88er Generation. Ist nicht mehr cool anscheinend. Sehr schade, da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht.
Was war an der Kampagne klassisch und was war ganz neu, beziehungsweise vielleicht sogar bahnbrechend?
Ich weiß nicht, klassisch ist wahrscheinlich, dass man irgendwie sich überlegt, was man für eine Emotion auslösen möchte. Das war bei uns halt Mut machen in irgendeiner Form, dass man dass man Kanäle nutzen muss, die halt existieren. Das sind klassische Medien, das sind die sozialen Medien, über die wir jetzt gesprochen haben. Da kannst du jetzt nicht so wahnsinnig viel drumherum, also irgendwie hast du halt einen Sender, dann hast du eine Nachricht und einen Empfänger und musst halt irgendwie diese Nachricht darüber bringen. Ich glaube, moderner war, dass wir uns irgendwie ja, einfach ein bisschen jugendlicher gegeben haben. Und es ist auch ganz witzig, wenn man sich so Wahlkampfplakate anschaut von der CDU zum Beispiel, ich glaube im Jahr 75 oder so, da ist so eine nackte Frau drauf, die wegrennt über den Strand. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, so ein Wahlplakat. Also wo dann drin steht, irgendwie sowas wie die Inflation vor der SPD oder irgendwie sowas. Ja, also keine Ahnung, das war so ein, aber es gab mal gewagtere Wahlkämpfe in Deutschland auch, ja. Aber wir sind so krass langweilig geworden, dass es halt auch relativ einfach ist, für so eine kleine Partei wie uns jetzt halt irgendwie ein bisschen witzigeren Wahlkampf zu machen, weil alle anderen überhaupt gar keine Ambition mehr haben, irgendwas zu tun, was in irgendeiner Weise interessant sein könnte. Also, ob ich jetzt Wohlstand, Frieden und Freiheit in der Reihenfolge oder in einer anderen Reihenfolge aufschreibe, ist wirklich den Wählerinnen und Leuten, die da vorbeilaufen, einfach scheißegal, so. Und das ist, glaube ich, dieser Nullanspruch in der Kommunikation ist halt irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so, wenn du irgendwie ein riesiges Entscheidungsteam hast im Wahlkampfzentrum und dann es halt vom Parteichef noch zerfraselt wird, dann machst du halt nichts. Es ist wie bei einer guten Marketingstrategie, du brauchst halt ein kreatives Team und einen Entscheider oder eine Entscheiderin, die das halt auch machen kann. Also mir hat mal jemand gesagt, Wahlkampf ist Diktatur. Und sozusagen Partei ist Demokratie, ja. Also du hast sozusagen eine Wahlkampforganisation, darfst du nicht demokratisch aufsetzen, sodass dann jeder irgendwie das Messaging mitfeilt. Das ist einfach eine dumme Idee. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es beim Wahlkampf der größeren Parteien leider immer noch so ist, dass da zu viele Köche in der Suppe rühren.
Zu viele Köche verderben den Brei.
Entschuldigung, nicht die Suppe. Nicht so, jetzt sind wir auf dem Kommunikationskongress und ich verwechsel den Brei mit der Suppe.
Genau. Parlamentsarbeit ist dann aber doch wieder strengeren Regeln unterworfen. Wie kann man da disruptiv sein? Sie sind ja jetzt schon eine Weile im EU-Parlament.
Ja, das ist ganz geil. Also diese 5 Jahre, die waren echt sehr witzig. Und ich habe auch extrem viele Gesetze verhandeln können. Und das Coole am Europaparlament ist ja, dass man dann wirklich danach sieht, welche Worte man geschafft hat, in diesen Gesetzestext reinzuschreiben. Kann ich so mit Yellow-Marke anmarken, was da sozusagen die Sätze von mir sind. Was funktioniert im Europaparlament, das liegt vielleicht auch irgendwo an der mangelnden Aufmerksamkeit, ist, dass man sich doch mit Argumenten ganz gut durchsetzen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass man ein guter Konservativer, ein guter Sozialdemokrat und ein guter Grüner oder guter Linker sein kann. Guter AfDler ist ein bisschen schwieriger in meinem Demokratiekonzept, aber sozusagen man kann seine Werte irgendwie auf unterschiedlich bewerten sozusagen und dann zu unterschiedlichen Parteien kommen. Und wenn man dieses Verständnis hat, dass die Leute jetzt nicht böse sind auf der anderen Seite, sondern halt andere Grundwerte höher bewerten, dann kann man, finde ich, auch ganz kooperativ arbeiten und die Interessen der Leute ernst nehmen. Das funktioniert ganz gut und ja, ansonsten hilft's immer, wenn man nicht darauf besteht, dass auf seinen Ideen sein Name steht, weil natürlich Politikerinnen und Politiker davon leben, ein öffentliches Bild zu haben, und wenn man sozusagen ein bisschen zu deren Bild beiträgt, ohne immer auf sich selber zu bestehen, dann kann man auch viel bewegen.
Im nächsten Jahr ist dann auch schon wieder Bundestagswahl. Wie bereitet sich Volt darauf vor?
Ja, wir müssen halt überlegen, wie wir die 20%, die wir anstreben, sozusagen, wie man die ganzen Kandidierenden dafür findet. Und da gibt es natürlich große Strategiefragen jetzt, die anstehen.
Planen Sie auch für den Bundestag zu kandidieren?
Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also, ja.
Wissen Sie schon, welche Themen Sie im Bundestagswahlkampf in den Mittelpunkt setzen wollen?
Nein. Da sind wir gerade am Diskutieren. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich wahnsinnig gerne auch einen gewissen Fokus auf den Föderalismus und die Digitalisierung setzen. Ich glaube, dass wir ganz viel in Deutschland irgendwie den Status quo akzeptieren, weil es halt schwierig ist, über die Veränderungen nachzudenken. Aber dann bewegen wir uns immer in einem Rahmen, der uns sehr lähmt, gerade was eben so Digitalisierung angeht. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind in einigen Städten jetzt schon aktiv. Und da stellen wir oft die Digitalisierungsdezernentin, zum Beispiel in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Und das ist schon krass, was da diesen Städten irgendwie aufgebürdet wird, was den Kommunen aufgebürdet wird mit ihrer eigenen Digitalisierung. Ja. Und das liegt halt alles daran, dass wir den Föderalismus geschrieben haben, als es eben noch keine Computer gab. War cool, richtig gute Sache, aber also jetzt ist vielleicht Zeit, da ein bisschen neu zu denken und über Bündelung von Ressourcen nachzudenken. Könnte auch man vielleicht ein bisschen Geld sparen im Staat. Und Geld ist ja anscheinend rar, wie die Schuldenbremse uns da irgendwie zeigte.
Wie will Ihre Partei die Erfahrungen aus dem EU-Wahlkampf für die Bundestagswahl nutzen?
Also ich glaube, das Erste ist mal die Motivation. Es war jetzt ein cooles Ergebnis, 2,6%, das ist ja näher an den 5% als an den 0%. Und jetzt kann man irgendwie drüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, da ist eine große Motivation jetzt im Team zu sagen, hey, wir sind eine coole Alternative, wir machen vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wir sprechen viele junge Leute an. Ich weiß nicht, waren glaube ich 9% oder so. Ja, schön. Ja, 9% glaube ich, ja. Der 16- bis 24-Jährigen. Das war für mich auch irgendwo so ein bisschen ein Auftrag, noch mehr mit Jugendlichen zu sprechen, weil wir anscheinend da ganz gut ankommen als eine positive Alternative zum Status quo. Und das ist eigentlich dann fast doch ein, ich finde, weiß nicht, moralischer Auftrag, aber zumindest irgendwie ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir auch sehr ernst nehmen.
Da Volt noch eine sehr junge und dementsprechend natürlich auch kleine Partei ist. Welche Schritte unternehmen Sie, um die Parteistruktur speziell in Deutschland auszubauen, aber auch innerhalb der anderen europäischen Länder?
Genau, also ich meine, wir haben über die letzten Jahre, waren wir ja nicht untätig. Das heißt, wir haben 16 Landesverbände, die du ja brauchst für die Bundestagswahl. Wir sind ja schon mal zur Bundestagswahl angetreten. Und haben dafür dann das alles aufgebaut. Und das heißt, die Strukturen existieren, die Teams sind auch in irgendeiner Weise eingespielt, Landesvorstände, Bundesvorstände. Es gibt ja unendlich viele Ebenen, die man sich da irgendwie ausdenken muss. Und das läuft gut. Auf europäischer Ebene sind wir jetzt in 28, 29, vielleicht sogar 30 Ländern aktiv. Legal Entities, also sozusagen legale Entitäten, haben wir, glaube ich, in mindestens 18 oder sowas. Das heißt, da haben wir die Parteien auch gegründet. Ja, und die, sagen wir mal, die Entwicklungsgrade der verschiedenen nationalen Kapitel sind unterschiedlich groß. In den Niederlanden sitzen wir im Parlament mit Abgeordneten und auch im Senat, also sozusagen, und auch auf jeder Ebene der Governance, also lokal, regional, national und dann auch jetzt europäisch eben mit den letzten Europawahlen. Das heißt, da gibt es eine große Entwicklung schon, die sind viel weiter, würde ich sagen, fast als Deutschland. Und dann gibt es andere Länder, die sitzen, da sitzen wir auch im Parlament, in Zypern zum Beispiel sitzen wir im Parlament, in Bulgarien saßen wir immer im Parlament, jetzt aber nicht mehr. Und genau, da muss man halt schauen, dass man das irgendwie alles zusammenhält. Dann haben wir die Europäische Zentrale, die wir jetzt langsam noch stärken und aufbauen wollen. Da gibt es noch viel Arbeit.
Und wie plant Ihre Partei darüber hinaus, beispielsweise die paneuropäische Idee im EU-Parlament umzusetzen?
Das sieht man jetzt schon. Also wir als Delegation aus zwei Ländern, jetzt Niederlande und Deutschland, arbeiten als gemeinsame Entität. Das gibt's nicht eigentlich sonst im Europaparlament. Also die Parteien sind immer nationale Parteien, die sich als eigene Delegation verstehen und dann sich zusammenschließen zu einem größeren Ganzen. Ja, aber dass man wirklich aus zwei Ländern mit dem gleichen Wahlprogramm antritt, ist ja total verrückt. Ja, also und das ist hoffentlich genau die Innovation, die wir auch bringen wollen, weil im Endeffekt sind es ja die europäischen Parteien, die dann, oder die europäischen Fraktionen, die dann tatsächlich auch die Entscheidung irgendwo gemeinsam treffen. Und da müssen wir eben hinkommen, dass wir wirklich europäische Parteien bauen. Wenn wir es schaffen, in 5 Jahren dann uns wieder zu verfünffachen, dann haben wir auch unsere eigene Fraktion im Europaparlament.
Super, ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.
Danke sehr.
Wir sind am Ende unseres Podcasts und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, danke.